beten und nichts passiert. Kennt ihr das? Also, das Thema Gebet beschäftigt uns ja schon länger. Und wenn wir so hin und wieder über das Gebet reden, und nicht nur drüber reden, sondern es ja auch praktizieren, kommt ganz automatisch die Frage auf, was ist denn eigentlich, wenn mein Gebet nicht erhört wird? Und wahrscheinlich können wir alle schon Erlebnisse erzählen, wo man den Eindruck hatte, Gott hat mein Gebet jetzt wirklich nicht erhört.
Ich habe schon einen ersten Teil dazu gepredigt und ich versuche nochmal dort anzuknüpfen für diejenigen, die damals, also vor kurzem, nicht dabei waren, um dann heute noch ein Stück weiter zu gehen. Ich habe gesagt, mit Gebetserhörungen ist das wie mit einer Ampel. Ich bete und mein Gebet wird sofort erhört. Und dafür gibt es immer wieder gute Beispiele. Und manchmal erhört Gott sogar mein Gebet, bevor ich gebetet habe. Das finde ich faszinierend. Es gibt Gebete, die spreche ich lange und es passiert nichts. Und ich frage mich, was ist jetzt? Hört Gott es noch oder nicht? Erhört er mich? Und plötzlich gibt es irgendein Ereignis und ich merke, Gott hat es jetzt tatsächlich erhört. Aber es ist ein langer Zeitraum dazwischen gewesen. Das würde ich etwa so sagen, ist die Farbe gelb. Und dann gibt es Gebete, die werden tatsächlich nicht erhört. Da ist es ganz offensichtlich. Zum Beispiel, wenn ich für jemanden Krankes bete, dass der gesund wird und die Person stirbt dann. Dann ist es ganz offensichtlich, das Gebet ist nicht erhört worden. Und plötzlich kommen da Fragen auf. Warum erhört Gott manche Gebete nicht? In der Bibel gibt es ja verschiedene Zusagen von Gott her, Ermutigungen zu beten und er wird erhören. Jesus hat selber gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Das ist eine Zusage. Und wir dürfen das, also wir erleben das, aber nicht immer. Und plötzlich entsteht da so eine Spannung. Ich hätte jetzt gerne hier so einen Stock, den man so biegen kann. Gell? Auf der einen Seite Zusagen, Verheißungen in der Bibel, Gott wird Gebet erhören und auf der anderen Seite die Realität, dass manche Gebete einfach ja, scheinbar nicht ankommen oder nicht erhört werden, aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin plötzlich in dieser Spannung drin und weiß nicht genau, wie gehe ich damit um. Und heute soll es ein bisschen genau um diese Spannung gehen. Und vor allem um diese Frage, ja, warum werden manche Gebete nicht erhört? Nun lässt sich diese Frage nicht ganz so leicht beantworten. Ihr habt es vielleicht geahnt. Aber es gibt Dinge oder ich sage mal Gründe, warum manche Gebete nicht erhört werden. Und darum soll es ein bisschen gehen heute. Ich sage mal am Anfang noch mal was ganz Grundsätzliches. Wenn ich meine Bibel aufschlage, dann sehe ich in meiner Bibel, dass Gott sich als liebevoller Vater vorstellt. Gottes liebendes Vaterherz sehnt sich danach, uns Gutes zu tun. Das sehe ich in der Bibel. Und er möchte unser Bestes, das glaube ich auch. Jesus hat selber gesagt, denn euer Vater weiß, also euer Vater, der es gut meint mit euch, der weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und das steht über allen Gebeten. Der Vater, der es gut mit euch meint, der weiß, was du brauchst. Der weiß, wie es dir geht. Er weiß. Und er will dir Gutes tun. auch wenn du das manchmal vielleicht nicht siehst, auch wenn dir das manchmal schwerfällt zu glauben, auch wenn du den Eindruck hast, er hört dein Gebet jetzt gerade nicht, obwohl es total wichtig wäre. Das steht drüber. Gott ist ein liebevoller Vater. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich auch so manche Wünsche gehabt an meine Eltern und sie haben nicht alle Wünsche erfüllt. Und deswegen habe ich aber nicht daran gezweifelt, dass sie es gut mit mir meinen. Nur weil sie mir kein neues Velo gekauft haben, habe ich nicht in Frage gestellt, dass sie mich lieben und dass sie es gut mit mir meinen. Weil ich habe das an vielen anderen Stellen gemerkt, dass sie mich, ja, dass sie es gut mit mir meinen und dass sie das Beste für mich im Sinn haben. Auch wenn ich vielleicht manches nicht verstanden habe, warum sie mir bestimmte Wünsche nicht erfüllt haben. Aber ich konnte das hinnehmen, weil ich weiterhin vertraut habe, sie meint es gut. Finde, so ein bisschen ist das mit Gott auch. Auch wenn ich manches nicht verstehe, hilft es mir, die Dinge zu sehen, wo er es gut mit mir meint. Wir haben eben gesungen, 10.000 Gründe gibt es dafür, dankbar zu sein. Die gibt es wirklich. Und ich finde es wichtig, sich das immer wieder mal bewusst zu machen, die ganzen guten Dinge, die Gott uns jeden Einzelnen ins Leben schenkt. Die manchmal vergisst man sie schnell. Aber das hilft auch, den klaren Blick beizubehalten, Gott meint es gut mit mir. Auch wenn er vielleicht dieses oder jenes Gebet gerade so nicht erhört. Aber wie gesagt, es gibt tatsächlich Dinge, die das Gebet behindern oder sogar blockieren können. Und darum soll es jetzt ein bisschen gehen. Ich gehe mal so ein paar Dinge durch. Sogenannte Gebetshindernisse. Also, da gibt es mal die sogenannten Aldi-Gebete. Kennt ihr Aldi-Gebete? Wer kennt eins? Ja. Aldi-Gebete gehen so. Herr, segne all die Missionare und erbarm dich über all die Notleidenden und sei bei all den Kranken. Und ich frage mich, was soll Gott da eigentlich machen? Also er weiß schon irgendwie, was er damit anfängt. Aber könnte es sein, dass weil ein Gebet so unkonkret ist, dass das irgendwie wie verblasst? Wenn ich bete, Herr, du siehst jetzt die Situation in der Ukraine, schenk diesen verantwortlichen Leuten Weisheit, schenk ihnen Einsicht, schütze und bewahre diejenigen, die jetzt gerade auf der Flucht sind. Schenk dort Begegnungen mit Menschen, die ihnen weiterhelfen können. Da wird das Gebet konkret. Und da kann man auch hier und da Gebetserhörungen greifbar sehen. Aber mit sei bei allen Notleidenden, das ist nicht greifbar. Und eben, ich frage mich, was macht Gott? Erbarmen hat er sowieso über alle Menschen auf dieser Welt, erst recht über die Notleidenden. Darum brauche ich ihn nicht bitten. Aber konkret bitten, das kann was bewirken. Das ist mal eins. Es kann beim Beten falsche Motive geben. Also wenn ich sage, es kann, dann muss das nicht. Gell? Das ist klar. Alles, was ich jetzt hier sage, muss nicht, kann aber. Wir finden in der Bibel schon einige Beispiele dafür. Da sind zum Beispiel die beiden Brüder, Jakobus und Johannes. Die gehen zu Jesus hin und sagen, Jesus, wir haben da eine Bitte. Kannst du uns die erfüllen? Und Jesus sagt, na, was wollt ihr denn? Und dann sagen sie, ja, wir würden gerne, wenn du dann im Himmel bist, einer zu deiner rechten Seite sitzen wollen und einer zu deiner linken. Und interessant ist, wie Jesus darauf reagiert. Sagt er, ja, super Idee, mach mal doch. Ich notiere mir das gleich mal, dass ich es dann nicht vergesse, wenn ich im Himmel bin. Oder was sagt er? Er sagt, wisst ihr eigentlich, was ihr da bittet? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Ja, die haben große Klappe, natürlich können wir das. Und Jesus sagt, mir steht das gar nicht zu, die Plätze im Himmel zu verteilen. Das macht Gott. Und an der Reaktion von Jesus merkt man eigentlich, dass er sagt eigentlich indirekt, hey Leute, geht's eigentlich noch? Wie egoistisch ist denn das, was ihr da gerade bittet? Und die anderen Jünger regen sich alle auf, gell? Das ist ja klar. Etwas später sind genau die beiden wieder, Jakobus und Johannes, als sie in ein samaritisches Dorf wandern, Jesus und seine Jünger, und werden dort nicht aufgenommen, weil Samariter und Juden, die waren sich nicht so ganz einig und gab es ein bisschen Stress, haben sie die nicht beherbergt. Und jetzt sagen wieder Jakobus und Johannes, Jesus, wenn du willst, wir bitten und es kommt Feuer vom Himmel. Wir werden die jetzt alle wegputzen hier. Und Jesus ist wieder wahrscheinlich ein bisschen entsetzt. Und er sagt, nein, also ihr, welches Geisteskinder seid ihr eigentlich? Auch wieder so ein Motiv dahinter, jetzt muss ich dafür beten, dass jemand anderes eines auf die Kappe kriegt. Und jetzt sind das Beispiele aus der Bibel, aber ich habe so die Vermutung, dass das hier und da vielleicht auch in meinem Gebet passiert und ich merke es vielleicht noch nicht mal. Dass ich bete, Herr, schenk doch da für mich und so. Man darf auch für sich beten, das ist keine Frage. Aber es ist ein bisschen die Frage, was ist mein Motiv dahinter? Denke ich an mich? Nur an mich oder auch an andere. Ich bin vielleicht mit jemandem im Konflikt und dann bete ich, Herr, schenk doch demjenigen Einsicht, dass er zur Vernunft kommt. Und vielleicht, also ich bete für den, dass es mir dann besser geht, gell, dass unser Konflikt gelöst wird. Aber vielleicht wäre es gut zu beten, Herr, schenk mir Weitherzigkeit, Liebe für den anderen. Zeig mir vielleicht meine Fehler. Also da darf man ruhig mal so ein bisschen überlegen, was sind so meine Motive im Gebet? Das sind bestimmt viele gute Motive, ich will das nicht sagen. Aber es könnte sein, dass ich hier oder da auch so Sachen einschleichen, so egoistische Sachen. Und dann kann es sein, dass Gott das Gebet nicht erhört. Unsere Kinder, die sind da Spezialisten. Die beten gerne beim Essen. Und dann beten sie, danke Jesus für das Essen. Und schenk, dass die Mama nachher erlaubt, dass wir noch einen Film sehen können. Obwohl sie genau wissen, ihre Kinozeit für diese Woche ist abgelaufen. Okay. Was passiert mit dem Gebet? Es wird nicht erhört. Bei den Kindern verstehe ich das, aber die Gefahr besteht auch bei uns Älteren, dass wir manchmal vielleicht so ein bisschen denken. Ich finde es eine Hilfe, dass Jesus mal gesagt hat, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, in meinem Namen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich im Namen von Jesus? Also was ist in seinem Willen oder in seiner Absicht? Das ist vielleicht auch nicht ganz einfach rauszufinden, aber es gibt ein ganz schönes Beispiel dafür. Pete Craig, der Gründer von 24/7, der hat mal eine Geschichte erzählt. Als er noch jung war, ist er öfters mit seiner Frau essen gegangen. Also das heißt, die gehen jetzt auch immer noch essen. Aber als sie noch jung waren, da saßen sie im Restaurant und er hat die Karte genommen und innerhalb von Sekunden wusste er schon, was er bestellt. Und seine Frau, die hat die Karte genommen und hat sie erstmal von oben bis unten studiert und dann von unten wieder nach oben. Und dann hat er sich einen Spaß daraus gemacht, einen Tipp abzugeben, was wird sie heute zu essen bestellen. Und oft hat er daneben gelegen. Aber über die Jahre hinweg ist er besser geworden mit seinem Tipp. Und inzwischen weiß er schon relativ genau, was seine Frau für ein Essen bestellen wird, wenn sie wieder essen gehen. Das hat damit zu tun, dass er über die Jahre hinweg seine Frau besser kennengelernt hat. Er hat sie besser, er weiß inzwischen besser, wie sie denkt, er weiß, was sie für Vorlieben hat. Das kam so nach und nach mit der Zeit. Ich glaube, mit Gott ist das auch so. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, je häufiger ich mit ihm zusammen bin, beim Bibellesen, wenn ich beten oder so, lerne ich Gottes Wesen mehr kennen. Und mit der Zeit merke ich, was eigentlich so seine Absichten sind mit dieser Welt, vielleicht auch mit meinem Leben. Und dann fällt es mir auch leichter, in seinem Namen zu beten, weil ich ahne schon, das ist Gottes Absicht. Wie gesagt, das kann so eine Hilfe sein, um nicht falsche Motive in sein Gebet reinzupacken. Gut, es kommt noch eine Sache, nämlich Zweifel. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich bete und ich habe im Hinterkopf, wird Gott das Gebet erhören? Ist ihm das nicht zu unwichtig? Könnte es sein, dass, was passiert eigentlich, wenn jetzt mein Gebet nicht erhört wird? Dann muss ich ja mir was Neues überlegen, dann brauche ich einen Plan B. Und da ist schon der Zweifel mit drin. Könnte es sein, dass manche Gebete nicht erhört werden, weil schon mein Zweifel von vornherein damit drin steckt? Ich staune darüber, wie Gott manche meiner Gebete doch erhört, obwohl ich da keinen großen Glauben dabei hatte. Und das finde ich faszinierend. Aber ich möchte gerne wirklich glaubens- und vertrauensvoll beten. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, dass wenn mir die Zweifel kommen, ob jetzt das Gebet richtig ist, ob es richtig formuliert ist, ob er es wirklich hören wird oder nicht, oder er hören wird, dass ich das beiseite schiebe und wirklich sage, Jesus, und ich bitte dich und ich will damit rechnen, dass du was tust, weil ich habe das schon oft erlebt. Deine Zusagen habe ich in der Bibel auch schwarz auf weiß und ich will mich darauf stützen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Kopfsache, dass man immer wieder eine Entscheidung treffen muss. Dass ich mich bewusst aufs Vertrauen stütze und nicht auf den Zweifel. Ich habe mal hier ein Zitat vom Fraser. Er hat gesagt, beten ohne Glauben ist wie, wenn ich versuche, mit einem stumpfen Messer zu schneiden. Es braucht viel Kraft, aber es hat wenig Zweck. Oder man könnte es anders sagen, Beten ohne Glaube ist zwecklos. Das braucht nur Kraft, aber das hat eigentlich keinen Sinn. Im Jakobusbrief formuliert der Jakobus das ähnlich. Er sagt, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Umkehrschluss macht und denkt, okay, mein Gebet ist jetzt nicht erhört worden, dann liegt das daran, dass ich nicht richtig geglaubt habe. Und diese Gefahr besteht. Und manchmal reden einem das sogar da noch andere Christen ein. Gell? Bist krank gewesen, hast gebetet, hast wirklich geglaubt und die sagen, ja, weil du nicht gesund geworden bist, war da ein bisschen ein Fünkchen Zweifel dabei. Hä? Und das stimmt aber so oft nicht. Da muss man aufpassen. Okay, next. Ja, was kommt jetzt hier? Ja, wo ist mein nächster Punkt? Ja, da. Ach, da. Also hier, das ist der vierte, gell? So, vierte. Widerstand aus der unsichtbaren Welt. Wir wissen ja, es gibt eine unsichtbare Welt. Und manchmal unterschätzen wir sie vielleicht auch ein bisschen. Es könnte sein, dass manche Gebete, ich sage das mal so, dass sie nicht so gut durchdringen, weil da eine unsichtbare Macht da ist und das versucht zu behindern. Ich glaube, dass Gott immer drüber steht und jedes Gebet hört. Aber dass gerade negative Mächte, dass sie das irgendwie behindern können. Und jetzt kommt der Fraser nochmal, jetzt muss ich ihn nochmal zurückmachen hier. Genau, er ist ja Missionar gewesen in China, gibt ja auch einen Film, ich weiß nicht, kennt ihr ihn? Ja, wahrscheinlich, ja, ist bekannt. Gibt einen Film auch über ihn. Der hat unter dem Volk der Lisu missioniert und am Anfang sind da einige Familien zum Glauben gekommen, haben sich zu Jesus bekehrt, aber es hat nicht lange gedauert, dann sind sie wieder zurückgefallen in den Animismus, also haben wieder Dämonen und Ahnen verehrt. Und der Fraser, der war völlig deprimiert. Seine ganze Arbeit, die er bisher schon investiert hat, ist eigentlich umsonst gewesen. Und er hat garantiert viel gebetet für eine Erweckung, für einen Durchbruch. Und ja, eher das Gegenteil ist passiert. Und da hat er zu seiner Mutter nach England geschrieben und hat von seiner Situation geschrieben. Und da hat in England die Mutter mit mehreren Frauen zusammen einen Gebetskreis gemacht. Und dieser Kreis, die haben ganz gezielt gebetet für die Lisu-Bevölkerung dort im Norden von China. Und es hat nicht allzu lang gedauert, dann gab es da tatsächlich einen Durchbruch. Und dann sind da hunderte von Lisu-Familien zum Glauben gekommen. Es kann gut sein, dass wenn ich merke, mein Gebet bewirkt nichts oder ich habe den Eindruck, das wird nicht erhört, dass ich mir Gebetsunterstützung suche, dass ich mir jemanden suche oder mehrere und zusammen für eine Sache bete. Dazu möchte ich ermutigen. Da ist zum Beispiel ein Hauskreis eine gute Gelegenheit, wo man wirklich sein Anliegen auch mit reinbringen kann und weiß, andere beten jetzt mit. Weil ich glaube, dass das gemeinsame Gebet eine größere Wirkung noch haben kann. Bei dem Fraser ist das so gewesen. Und ich glaube, dass es bei uns auch so sein kann. Gemeinsames Gebet hat große Wirkung. Ach, so. Dann, kleine Kompromisse. Es geht ja um Hindernisse fürs Gebet. Gell? Was könnte Gebet behindern, dass es erhört wird? Und zwar meine ich damit so kleine Kompromisse mit der Sünde. Sünde ist ja eine Sache, die uns irgendwie von Gott abschneiden will, die uns in unserer Beziehung zu Gott irgendwo behindert. Wenn da was dazwischen steht, dann hat das einen Einfluss auf meinen Kontakt mit Gott. Das kann die Freude behindern, das kann die Gemeinschaft irgendwo behindern und es kann auch behindern, das ja, kann eine Auswirkung auf mein Gebetsleben haben. Es geht da nicht drum, um Dinge, die ich irgendwie falsch mache und ich merke, ups, es ist mir jetzt wieder passiert oder so, sondern es geht da um Dinge, wo ich weiß, das ist eigentlich nicht gut oder nicht richtig. Oder wo ich so das Gefühl habe, das ist eigentlich nicht okay. Aber ich dulde die. Ich gehe da in Kompromiss ein. Um die Sachen geht es. Und das können verschiedenste Sachen sein. Da hat vielleicht jemand, der ist vielleicht jemand irgendwo mit jemandem im Konflikt und da ist so eine gewisse Unversöhnlichkeit da. Da hat man dann so Ausreden wie, man muss ja nicht mit jedem können und so. Aber in Wirklichkeit bin ich vielleicht nicht bereit, meine Unversöhnlichkeit aufzugeben. Mal mich zu hinterfragen, wo ist denn mein Part? Was sollte ich denn mal überdenken? Und man hält das so fest und weiß, eigentlich ist es nicht okay, aber man nimmt es einfach man lässt es einfach dabei. Das ist so ein Kompromiss. Oder jemand ist vielleicht sehr aufs Materielle bedacht. Das sagt man jetzt nicht so laut, gell, es ist ja nicht fromm, aber so indirekt hält man schon gern sehr an seinen Sicherheiten fest, auch vor allem an den materiellen. Und dann hat das irgendwie einen hohen Stellenwert so im Alltag und im Leben und vielleicht einen höheren Stellenwert als das Vertrauen auf Gott. Und eigentlich weiß ich, es ist nicht richtig, aber mir ist die Sicherheit irgendwie lieber. Und da gehe ich einen Kompromiss ein. Oder vor kurzem habe ich damals so ein paar Flyer ausgedruckt und habe die da an die Wand gesteckt von einer Gruppe, die sich gerade hier im Berner Oberland bildet. Die wollen helfen Leuten, die mit Pornografie Probleme haben oder vielleicht sogar süchtig sind, dort zu helfen. So, habe die da reingesteckt. Da war die Tage, war jemand bei mir, wir hatten wegen was anderem was besprechen wollen. Und dann sieht er so diesen Flyer und sagt so einfach so, by the way, ich war da auch mal voll drin. Und vor Jahren. Und dann hat er mir ein bisschen erzählt und hat erzählt, wie Gott plötzlich in sein Leben eingegriffen hat und hat ihn da frei gemacht. Und er ist halt unheimlich froh, dass er davon losgekommen ist. Aber ich glaube, dass es schon manche Christen, vielleicht sogar viele Christen betrifft. Und ich weiß, es ist nicht okay, es ist gar nicht gut, aber und ich weiß, ich müsste das eigentlich angehen, aber ich gehe dann Kompromiss ein und sage, ja, sieht ja keiner, weiß ja keiner. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen schön, ein bisschen. Das sind so Sachen. Und da merke ich dann irgendwie, es hat einen Einfluss auf meine Gottesbeziehung. Mir fehlt vielleicht die Freude am Glauben und an Jesus. Das war mal anders, aber jetzt ist das irgendwie nicht mehr so. Und es kann auch einen Einfluss auf mein Gebetsleben haben. Von daher möchte ich sehr ermutigen, doch da ehrlich zu sein und sagen, hey, ich will das angehen. Ich will solche Sachen rauswerfen aus meinem Leben. Es gibt ja jeden Sonntag Segnungsgebet hier nach dem Gottesdienst. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, mal zu sagen, hey, lass uns doch mal hier in einen anderen Raum gehen. Ist gut, wenn man mal, ich würde gerne mal über eine Sache da gezielter beten. Oder wenn man das sich nicht so traut, dass man sich jemanden anderes sucht, vielleicht auch von externen oder so. Aber einfach, dass man das angeht, solche Kompromisse so im Leben, im Alltag, die nicht duldet, sondern rauswirft, damit wirklich die Freude an Jesus in meinem Leben an erster Stelle steht. Und ich auch tatsächlich Gebetserhörung erlebe. Der Jesaja hat damals zum Volk Israel schon mal gesagt, eure Verschuldungen schneiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht erhört werdet. Also er hat schon damals dem Volk Israel gesagt, hey Leute, wenn ihr so Sachen duldet, braucht ihr euch nicht wundern, wenn da nichts passiert. Aber wenn ihr das rauswerft und wenn ihr da ehrlich vor Gott kommt, er wird euch annehmen und er wird dir helfen und wird euch reinigen und dann wird es gut sein. Genau, dazu ermutige ich. Noch ein Punkt. Gott als Zuschauer habe ich das genannt. Das ist so die Sache, die Frage, wer sitzt auf dem Thron in meinem Leben? Sitzt da Gott an erster Stelle oder sitze ich da? Und es gibt so ein Lebenskonzept und ich habe so den Eindruck, das ist auch relativ verbreitet unter Christen, dass Gott so ein Teil in meinem Alltag einnimmt und andere Sachen auch. Und ich sitze so da und ich manage so das alles. Und natürlich, Gott hat eine Rolle in meinem Leben und ich gehe in den Gottesdienst und ich bete. Das ist gar keine Frage. Ich bin ja Christ. Aber ich habe ihn irgendwo mit eingebaut in mein ganzes Alltagskonzept. Und ich selber bin aber der Manager. Und da könnte es sein, dass Gott genau deswegen vielleicht mein Gebet nicht erhört, weil er sagt, hey, lass uns doch mal über deinen ersten Platz reden. Wer darf denn da sitzen? Und wenn wir das beredet haben, dann darfst du dein Gebet nochmal sprechen. Vielleicht sagt Gott es so, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, die Prioritäten zu ordnen. Und wenn sie falsch geordnet sind, hat das vielleicht auch einen Einfluss auf meine Gebetserhörung. Also, ich habe jetzt mal 6 Punkte hier genannt. Da kann man bestimmt noch die Reihe weiter fortführen. Da gibt es bestimmt noch mehr. Ich würde sagen, bei all dem, was ich jetzt genannt habe, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht falsch schlussfolgert, dass man nicht sagt, mein Gebet wird nicht erhört, weil ich habe Sünde im Leben. Oder mein Gebet wird nicht erhört, weil ich glaube nicht richtig oder sowas. Das wäre falsch. Aber das sind mögliche Gebetshindernisse und es ist gut, das vielleicht mal zu überlegen oder mal zu prüfen. Was ist da? Ist es gut? Ja, wo stehe ich? Bin ich nah an Gott dran und so. Und dann gibt es noch Gründe, die irgendwo bei Gott liegen, dass Gebete nicht erhört werden. Nämlich, dass eine Erhörung meines Gebetes vielleicht gar nicht gut wäre. Gibt da so die simple Beispiel, ein junges Paar, das betet für Sonnenschein, weil sie einen Ausflug machen wollen und der Bauer, der betet für Regen, weil seine Felder sonst trocken werden und ein Kind würde gern Schlitten fahren und betet für Schnee. Und was macht Gott jetzt? Er erhört das Gebet natürlich nicht. So. Manchmal ist es einfach so, dass Gott auch so persönliche Gebete hier oder da nicht erhört, weil er einfach weil er weiß, es ist jetzt besser, dass ich es nicht mache. Ich verstehe das nicht. Wir haben ja oft schon unsere Ideen im Kopf, wie Gott handeln muss, dann wäre es richtig. Aber es steht ja nicht umsonst in der Bibel, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern meine sind viel höher und ich weiß es besser, ich habe einen Überblick. Oder Gott hat einen Plan, den ich so nicht kenne. Und es könnte sein, dass er mein Gebet nicht erhört, deswegen, weil insgesamt hat er ganz andere Ideen als ich. Und mein eingeschränktes Sichtfeld reicht dafür natürlich nicht. Und dann kann es sein, dass es Gebet auch nicht erhört wird. Auch da könnte man die Reihe ein bisschen fortsetzen. Ich finde den letzten, das ist jetzt der letzte Punkt, noch sehr wichtig. Es gibt auch für manche unerhörte Gebete keine Erklärung. Punkt. Und das muss man einfach aushalten. Wir haben ja immer so das Bedürfnis, Dinge zu erklären. Oder den, also ich bin auch so, ich muss irgendwie verstehen, warum ist das so? Ich muss den auf den Grund gehen. Ich will verstehen, was da jetzt gerade in der Ukraine abläuft, was mit dem Putin da los ist. Ich will das, was ist da die Zusammenhänge? Ich muss dem auf den Grund gehen, damit ich das überhaupt einordnen kann. Und so geht es mir auch manchmal, oder die Gefahr besteht, das auf Gott zu übertragen. Und mir fällt es schwer, das einfach so hinzunehmen. Es gibt einfach für manche Dinge keine Erklärung. Für manches Gebet, was nicht erhört wird, habe ich keine Ahnung, warum Gott das nicht macht. Und das muss ich aushalten. Aber ich bin an der Stelle herausgefordert zu sagen, Herr, auch wenn ich dich nicht verstehe, auch wenn ich keine Erklärung dafür habe und auch keine sehe, ich vertraue dir, weil ich glaube, dass du wirklich mein Vater bist und dass du es gut meinst. Und ich füge mich dem jetzt einfach, auch wenn es mir schwer fällt. Ich finde, das ist in dem Lied gut formuliert, allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Und ich finde, das ist das Entscheidende bei all dem, was wir jetzt beredet haben. Auch wenn ich Gott nicht verstehe, ich will mich auf diese Tatsache stützen und die Geborgenheit bei ihm suchen und ihm vertrauen, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Und das ist eine Tatsache, er meint es gut mit dir, mit mir. Das ist nicht nur eine Glaubenssache, sondern eine Tatsache. Und ich schlage vor, dass wir jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Allein durch Gnade stehe ich hier.